Im Westen umrahmte Dämmerung die Berggipfel und ließ sie noch schroffer und bedrohlicher erscheinen. Im Osten hatte sich Finsternis über das Gebirge geschoben, wie Gletscher aus Asche. Richard und seine Männer waren nicht zurückgekehrt. Achar tat, als kümmere es ihn nicht, und ließ die Feierlichkeiten beginnen. Faun und Jesse hatten den Rest des Tages in der Küche verbracht und erfahren, dass das Fest zu Ehren des vierjährigen Sohnes des Burgherrn stattfand. Jetzt, da die Dame Jorinde sich dem Kreuzzug der Magdalena angeschlossen hatte, war es Achards erste väterliche Geste, dem kleinen Achim vorzuführen, wie wahre Männer zu feiern verstanden. Tiesa und Faun beschlossen, draußen vor dem Turm auf ihren Auftritt zu warten und frische Luft zu schnappen. Nicht alle Krieger nahmen teil am Bankett. Viele waren mit Fackeln in den Händen auf den Zinnen postiert. Dort warteten sie auf die Rückkehr ihrer Gefährten. Dann war es soweit. Faun und Tiesa betraten zum ersten Mal die große Halle von Burg Hochrealt. Es war ungeheuer warm drinnen und einige Männer saßen mit nackten Oberkörpern auf den Bänken. Die Tafel war gut bestückt mit Platten voller Fleisch und Fisch. Bier und Wein flossen reichlich. Am Kopfende der Tafel saß Achard, an seiner rechten Seite ein kleiner Junge, sein Sohn Achim. Faun verneigte sich und begann auf seiner Flöte zu spielen. Kaum jemand nahm Notiz davon, alle redeten weiterhin durcheinander. Erst als Tiesa zu tanzen begann, verstummten die Gespräche und auch Achard wandte sich dem Spielmannspaar zu. Er ergriff seinen Krug und begann rhythmisch damit auf die Tafel zu klopfen. Andere taten es ihm gleich und Faun hatte Mühe, mit seiner Flöte dagegen anzuspielen. Tiesa tanzte immer lebhafter, als vergäße sie die Welt um sich herum, die lüsternen Blicke, die Gefahr, die sie mit jeder Biegung ihres Leibes heraufbeschwor. Faun schwitzte vor Hitze, aber auch vor wachsender Sorge. Schließlich wusste er nicht mehr, wie viele Lieder er gespielt hatte. Und er sah Tiesa an, dass auch sie kurz vor der völligen Erschöpfung stand. Er spielte den letzten Ton einer Melodie und verbeugte sich. Hastig griff er nach Tiesas Hand. Sie verneigte sich neben ihm. Das Krügeklopfen auf der Tischplatte erreichte einen lärmenden Höhepunkt. Achard hob sich von seinem Platz. Mit hochgereckter Hand sorgte er für Ruhe. »Gut aufgespielt und ganz vortrefflich getanzt. Ich würde dich an meine Seite bitten, schönes Kind«, sagte er zu Tiesa. »Aber mein geliebtes Eheweib hat gerade erst das Kreuz genommen. Ich wäre wohl ein schlechter Gemahl, würde ich ihren Platz gleich einem so schönen und unschuldigen Mädchen wie dir anbieten.« Gelächter und zotige Zurufe brandeten auf. »Nach alter Sitte will ich euch guten Lohn für eure Dienste entbieten.« Mit diesen Worten streifte Achard sich das lederne, mit Fell besetzte Wams vom Körper und warf es ihnen zu. Faun fing es auf. »Zeig deine Dankbarkeit, indem du es für mich trägst«, verlangte Achard und blickte dabei nicht auf Faun, sondern in Tiesas Richtung. »Leg diese Lumpen ab und zieh dein neues Gewand über.« Tiesa stand da wie versteinert. Das Schlagen der Krüge begann erneut, diesmal in einem langsamen Takt. »Nun«, sagte Achard zu Faun, der das Wams noch immer hielt, »reich es deinem Weib. Ich will, dass sie es trägt. Jetzt gleich.« »Gib's her«, raunte Tiesa Faun zu. Zögernd streckte er den Arm aus, und sie nahm ihm das Wams ab. »Ich bin euch zu Dank verpflichtet, Herr Ritter«, sagte sie laut. »Eure Großzügigkeit wird weithin gelobt, und mein Gemahl und ich sind froh, dass unser Weg uns in euer Haus geführt hat.« Weiter knallten die Krüge. Tiesa klemmte sich das Lederwams zwischen die Beine. Dann begann sie, die Kreuzschnüre ihres eigenen zu lösen. Faun atmete tief ein. Es war abscheulich, dass er gezwungen war, sie wie alle anderen anzustarren, so als sei er eine dieser verkommenen Kreaturen. Zugleich aber spürte er in sich eine Faszination, für die er sich schämte und, Gott, ja, den verdammenswerten Wunsch, sie nackt zu sehen. In all den Tagen an ihrer Seite hatte sie sich ihm nicht einmal so gezeigt wie jetzt, als sie ihr Wams abstreifte und für einen Moment mit bloßem Oberkörper dastand. »Tiesa«, dachte er, »das wird uns umbringen. Wenn es dein Tanz nicht getan hat, das hier wird es tun.« Er beobachtete die Männer. Viele Krüge standen jetzt still. Die Luft schien zu knistern vor Erregung. Faun wollte sich vor sie werfen, sie vor diesen widerwärtigen Blicken schützen, aber er wusste, wenn er das täte, würde das den Kessel zum Überkochen bringen. Tiesa zog sich das Wams des Ritters über, und ein leises O und A ging durch die Reihen. Aber Faun war nicht nach Aufatmen zumute. Diese Männer hatten Beute gewittert, und er fragte sich, wie er verhindern sollte, dass sie sich später auf die Jagd begaben.
»Seid unsere Gäste. Ihr könnt in den Ställen schlafen, dort ist es warm und geschützt«, sagte der Burgherr und dann zu einem der Knechte, »bring die beiden in ihr Quartier.«
Noch bevor der Bedienstete sich in Bewegung setzen konnte, erhob sich ein Greis.
»Lasst mich das machen. Hier ist es zu heiß und laut für einen alten Mann. Ich bin froh, wenn ich an die frische Luft komme.«
Achard gab mit einem gleichgültigen Wink sein Einverständnis. Und Elegiabal, der Traumdeuter, führte Faun und Tiesa ins Freie.
Dieses Hörbuch wird fortgesetzt auf CD Nummer 4.